Herzlich willkommen zur 47. Folge von Fast and Curious. Voller Vorfreude sitzen wir hier wieder vor unseren Mikros und ich kann es nicht erwarten, eine weitere Stunde meines Lebens mit dir, liebe Lea, zu verbringen. Bei Fast and Curious sprechen wir heute im Catch-up darüber, was Lea diese Woche abends und ich tagsüber mache. Im Deep Dive geht es darum, warum Gründen ein Marathon und kein Sprint ist. Dafür haben wir uns die wunderbare Gründerin von Outfittery, Julia Bösch, als Gast eingeladen. Bei Was bewegt uns erzählen wir uns gegenseitig, wie wir uns auf wichtige Sitzungen, Termine, Beiratssitzungen vorbereiten und worauf wir besonderen Wert legen. Und das letzte Wort hat heute Lea. Jetzt kommt Werbung.
Ja, heute möchten wir euch A-Work vorstellen. Und das ist ein Business-Tool, was euch hilft, eure Teams zu managen. Also es ist ein Tool für Teams und das ist deswegen so wichtig, weil wir ja sowohl ein großes Remote-Team selber bei 10more In haben, als auch wir als Business Angels, Verena und ich, ganz viel mit Startups arbeiten, die wirklich groß den internationalen Markt aufmischen. Und die Herausforderung an diese Teams, die wachsen seit Jahren, denn die Kolleginnen sind nicht mehr am gleichen Ort. Sie arbeiten oft asynchron, bekommen ganz viele Anfragen. Es ist noch immer sehr mühselig für viele Teams, ihre Projekte gemeinsam zu managen. Und es gibt viele Tools, aber die sind meistens kompliziert oder wir haben halt Excel-Sheets, ganz viele unterschiedliche. Und das hilft da auch nicht. Und was bräuchte es also? Ein einfaches Tool, das leicht zu bedienen ist, das alle direkt verstehen und womit sich Teams unterstützt fühlen, ihre Projekte erfolgreich abzuschließen.
Und genau das ist A-Work, ein Projektmanagement-Tool aus Hamburg, mit dem über 3000 Teams besser und glücklicher zusammenarbeiten können. Vor allem Agenturen, Beratungen und Tech-Unternehmen nutzen A-Work. Und es hat einfach einen klaren Fokus auf ein intuitives und einladendes Design, vereint mit Projekt-, Teamplanung und Zeiterfassung in einem Tool. Und wenn ihr auch besser, schneller und produktiver zusammenarbeiten wollt, dann testet jetzt A-Work kostenlos. Auf awork.com, awork.com gibt es alle Infos. Und den Link findet ihr wie immer auch in unserem Linktree.
Werbung Ende.
Catch-up. Ja, ich habe ja dieses Jahr schon 3 Bücher gelesen, worauf ich ja irre stolz bin.
Easy, was bei dir los?
Bin schon beim 4, 5, 6, die ich gleichzeitig lese. Weil ich habe das ja jetzt so gemacht, dass ich quasi, also ich, das wollte ich eigentlich gar nicht erzählen, aber ich erzähle es jetzt trotzdem, weil ich bin da ganz stolz auf meinen Hack. Ich habe jetzt einfach überall Bücher liegen. Also ich habe eins an meinem Nachttisch. Ich habe mein Kindle mit in meiner Tasche. Ich habe auf meinem Telefon bei Books ein Buch, was ich gerade lese.
Nein.
Sodass ich nicht, wenn ich gerade kurz Zeit habe, auf Insta gehe oder LinkedIn oder was auch immer oder keine Ahnung, die FAZ, das wäre sogar noch sinnvoll, sondern dass ich irgendwie da auch lesen kann. Ich habe unten im Wohnzimmer ein Buch liegen. Das heißt, ich habe jetzt überall Bücher liegen und ich kann quasi zu jeder Tages- und Nachtzeit lesen.
Ich habe so einen guten Einfluss auf dich. Also es ist eine wahre Freude.
Es ist eine wahre Freude. Und das Schöne ist aber, dass es mir so unfassbar viel Spaß macht und ich da so viel von mitnehme. Also ich finde es wirklich großartig.
Schön.
Und ich habe ja mit euch quasi das 4000 Wochen gelesen. Mhm. Dann habe ich geschenkt bekommen, sonst hätte ich jetzt nicht 2 derselben Art hintereinander gelesen, Stolen Focus. Das ist so ein bisschen ähnlich.
Habe ich auch geschenkt bekommen, habe ich noch nicht gelesen. Also ich bin mal gespannt.
Ja, ich finde... Also ich finde es ein gutes Buch, wenn du 4000 Wochen gerade gelesen hast, finde ich, gibt es dir jetzt nicht so die wahnsinnigen Erkenntnisse. Aber eine Erkenntnis, die ich jetzt von beiden Büchern irgendwie mitgenommen habe und die ich wirklich vorher so nicht hatte, sind Positive Limitations. Also, was sagt es? Wir glauben ja die ganze Zeit, oder ich habe das die letzten Jahre geglaubt, dass je mehr freie Zeit ich habe zu meiner eigenen Verfügung, desto glücklicher bin ich. Mhm. Und ich habe gemerkt, dass wenn ich teilweise dann Tage habe, die komplett frei sind, weil ich einfach, hast du ja gemerkt, zu einfach allem abgesagt, also nein gesagt habe. Ich habe ja wirklich alles abgesagt, was irgendwie kam, jetzt eine ewige Zeit lang, was auch sinnvoll ist zu einem Teil. Aber wenn du einfach alles absagst, dann hast du quasi gar keine Limitation mehr. Und der Adam Grant hat gesagt, so positive limitations. Also es ist eigentlich, macht es dich glücklich, wenn du eine gewisse Struktur hast und gewisse Einschränkungen. Zum Beispiel, dass wir halt in Berlin leben und Kinder haben und halt nicht ohne Kinder in Andalusien oder so. Wenn man sich die ganze Zeit diese großen Fragen stellt und die ganze Zeit denkt, ich könnte alles machen mit meiner Zeit, ich könnte überall leben, ich könnte alles sein, dann wirst du verrückt, weil du kannst dich überhaupt nicht entscheiden und du hast sozusagen, du drehst frei quasi. Und da habe ich jetzt das Gefühl, dass viele auf dieser Sinnsuche da auch sind, dass sie das Gefühl haben, ich muss mehr und mehr eigene Entscheidungszeit haben und irgendwie unglücklicher dabei werden. Und für mich hat dieses Wort Positive Limitations das so klar gemacht. Also Limitationen, ja, das sind Limitationen und gleichzeitig machen sie dich glücklich. Und auch die Reibung, die dadurch entsteht, dass du die Termine reinkriegen musst und dass du dich halt für die eine Sache und genau nicht die andere Sache entscheidest, aber dich entscheidest für Dinge und nicht nur Freizeit hast und Kopf durchdrehst, die machen dich eigentlich glücklich. Und jetzt kommt mein Resümee. Wozu hat das also jetzt geführt? Ich habe diese Woche, ich mache das Gegenteil von dir. Ich mache sozusagen mein Leben wieder voll und habe jeden Abend was vor. Ich bin heute Abend beim Dinner mit einem ganz wundervollen Gründer, der früher bei uns gearbeitet hat. Morgen bin ich bei dem Euraseo Private Equity Dinner, dann also Networking Dinner, dann am nächsten Abend bin ich essen mit einer auch wundervollen Gründerin, dann am Freitag kommt mein absolutes Highlight, ich verbringe ein Wochenende in Köln, weil du mir diesen Moulin Rouge Abend geschenkt hast.
Das ist jetzt mal endlich, ja?
Ach, wie das cool. Ist jetzt endlich, ich freue mich richtig.
Ich habe gerade schon wieder von X Leuten gehört, da muss man hin und so. Also, ich glaube,
da das, muss man hin. Ich werde es lieben und du hast mir ja so ein Sparkling Diamond Ticket oder sowas geholt. Ich weiß nicht, aber Shishi. Mit Champagner möglichen Shishi und ich freue mich irre drauf. Und dann habe ich mich in Köln auch noch so richtig hardcore verplant. Also ich bin jetzt mal richtig gespannt, ob nächste Woche, wenn wir reden, ich einfach vor Glück strotze, weil
weiß nicht, du endlich mal wieder was vorhattest.
Genau, weil ich die ganze Zeit jetzt positive Limitations habe. Ganz viele Limitations, die total positiv sich auf mein Leben auswirken.
Es ist auch eine einzige Achterbahn des Ausprobierens hier. Mal predigen wir Leute, sagt nein, haltet euch die Tage frei, fokussiert euch. 4 Wochen später geht uns der Fokus wieder auf den Zeiger.
Sag ja.
Also, ihr müsst uns auch hier nicht immer ernst nehmen, ja? Also, ihr könnt auch einfach hier go with the flow machen.
Ehrlicherweise, wir probieren es auch nur aus. Unser erstes Leben.
Es ist unser erstes Leben. Und wahrscheinlich bleibt es auch unser einziges, aber gut.
Da bin ich noch nicht.
Nee, bist du noch nicht. Okay. Lea arbeitet noch an einer Unendlichkeitsformel.
An der Longevity.
Also ich bin weiterhin ja abends häuslich. Da bin ich mir sehr treu. Heute Abend geht es tatsächlich jetzt ins besagte Theaterstück. Aber ansonsten erlebe ich einfach spannende Positive Limitation Dinge tagsüber. Das
sehr
geht
schön.
Nämlich auch, ja. Mhm. Und da habe ich jetzt gestern ein Highlight gehabt. Da habe ich die Macher von Special Olympics getroffen. Und Lea, wusstest du, dass Mitte diesen Jahres in Berlin die World Games stattfinden und dass da Tausende von AthletInnen mit geistiger und mehrfacher Behinderung in 26 Sportarten in Berlin gegeneinander antreten?
Also absolut, hatte ich keine Ahnung von. Das ist aber also sozusagen weltweit findet das dieses Jahr in Berlin statt.
Erstmalig in Deutschland die weltweit größte Inklusion.
Und wir wissen da gar nichts von.
So, und das ist das Faszinierende an dieser Stadt. Hier passiert ja so viel, aber kriegt man eben zum Teil nicht mit, dass hier die weltweit größte inklusive Sportveranstaltung dieses Jahr stattfindet. Genau, und da habe ich gestern die Macher getroffen und gesagt, Mensch, da müssen wir irgendwie mit rein mit dem FC Victoria, da müssen wir alle Tickets kaufen.
Ja.
Also da könnt ihr mal alle auf berlin2023.org gehen und euch dieses grandiose Event angucken. Weil das einfach also sensationell ist. Ja?
Sensationell. Also, können wir das mal als Freundinnen-Event und als Family und Friends
bitte.
Und alle kommen dazu
Event machen? Das ist auch mit
so
Kindern
schön.
Super. Genau.
Mega.
Also das war gestern super spannend.
Und darf ich dazu noch was fragen? Ja. Wie kommt es denn, kommen diese Leute dann einfach auf dich zu oder wie kommst du zu solchen richtig coolen, aber ja total ungewöhnlichen Infos und
genau,
und
das war in diesem Fall wirklich so, dass, ein ehemaliger Fußballmanager auf mich zukam und sagte, er sei jetzt in dem Komitee von den Special Olympics und er hätte FC Victoria mitbekommen.
Und ihr kanntet euch?
Nee, wir kannten uns nicht. Der hat mich einfach kontaktiert und könnte ich die mal treffen und mir das anhören? Bei solchen Sachen denke ich immer so, also das
total.
Sind einfach großartige Dinge, die müssen wir dann auch mit unserer Zeit und unserem Netzwerk voranbringen. Ja. Also das war super. Dann habe ich mir mal so richtig wieder den Frust und die Wut von der Seele geschrieben in einem Gastbeitrag, der diese Woche veröffentlicht wird. Denn, kurzer Exkurs in die Bildung, die KMK, die Kultusministerkonferenz, beschließt Mitte März diesen Jahres eine Vereinheitlichung des Zentralabiturs über 16 Bundesländer und kommt zu dem Schluss, dass es am Ende wieder handschriftliche Prüfungen sein sollen. Mit Ausnahme von irgendwie einer mündlichen. So, und okay, das ist jetzt durchgesickert. Und wie willst du E-Portfolios, Projektarbeit, digitale Formate, Forschungsberichte, praktische Arbeiten im Unterricht mehr einführen, wenn am Ende wieder der handschriftliche Abiturhammer fällt? Mhm. Und das ist auch das Gegenteil von Bildungsgerechtigkeit, weil, und auch das macht einfach überhaupt keinen Sinn, dass unsere Kinder überhaupt nicht irgendwelche, also in Zeiten von ChatGPT oder so, ich weiß gar nicht, wo ich mich zuerst aufregen soll. Ja, also deswegen lest den Gastbeitrag.
So, alles aus dir raus.
So, und da
so
habe ich jetzt
falsch damit.
Da ist einfach alles falsch dran und da habe ich jetzt mich mit 20 Bildungsorganisationen zusammengetan. Die haben jetzt eine Potsdamer Erklärung veröffentlicht und gesagt, so geht das nicht, liebe KMK. Also da habe ich
und
mal.
Und kann man da aber noch was dran machen oder?
Ja,
ist
ich
das
hoffe
durch?
Ja. Das ist ja in 4 Wochen. Jetzt kannst du da zumindest vielleicht noch so eine Innovationsklausel rein. Bringen aus, das ist schon noch der einzelnen Schule überlassen, ob sie auch ein paar innovative Prüfungsformate einführen darf. Weil, Lea, das wird dann für 2027 beschlossen und gilt dann erstmal 10 Jahre oder so.
Krass. Und vor allem dein Plädoyer ist ja nicht mehr handschriftlich schreiben, sondern bitte auch irgendeine moderne Form der Kommunikation nutzen.
Und nicht reine Texte in handschriftlicher Form als Endergebnis von vielleicht Synthese und Lernen, das einfach ganz anders schon stattfinden sollte.
Ja,
ja, und dann noch ein emotional privates Highlight. Zum Ende der Woche wird mein Vater 70. Mhm. Und da fahre ich mit meiner Tochter nach Bielefeld, um ihn zu feiern. Und rückwirkend bin ich so froh. Wir haben letztes Jahr an seinem 69. entschieden, dass wir das riesengroß feiern und alle einladen nach dem Motto as good as it gets. Und die Bilder haben wir jetzt. Und das war eine tolle Feier, die wäre dieses Jahr nicht mehr möglich gewesen. Und deswegen denke ich so, es hat was, dass ich immer meine Geburtstage so feiere.
Echt?
Ich will nicht sagen, als wären es die letzten, aber einfach mit allem, was ich habe, denn du weißt es einfach nie. Und deswegen bin ich jetzt aber auch prädestiniert, diese Woche da aus seinem 70. noch alles rauszuholen, was geht. Und da freue ich mich sehr drauf. Deep Dive. Heute sprechen wir im Deep Dive darüber, dass Gründen ein Marathon und kein Sprint ist. Und dafür haben wir uns Julia Bösch, die Gründerin von Outfittery, eingeladen, die da, glaube ich, sehr gut drüber sprechen kann. Und da fragt man sich ja so ein bisschen, was ist eigentlich so das entscheidende Erfolgskriterium, warum Gründer und Unternehmer und Unternehmerinnen so lange durchhalten und diesen Marathon einfach wirklich hinkriegen. Und da hat die Technische Hochschule Mittelhessen bestätigt, dass Willenskraft das entscheidende Erfolgskriterium und die wichtigste Fähigkeit für Manager ist.
Glaube
ich auch sofort. Über 3 Jahre lang haben die über 10.000 Führungskräfte befragt, unterschiedlicher Generationen. Und das ist dabei rausgekommen, dass wenn du wirklich sagst, ich will das, dann kriegst du es hin. Mhm. Und wer will das wirklich? Viele Gründer und Gründerinnen, denn du musst auch schon ein bisschen gestört sein, um dir das vorzunehmen, weil es einfach auch wirklich wahnsinnig anstrengend ist. Und es ist eben auch kein Garant, dass es was wird, denn ein Drittel der deutschen Startup-Gründer haben zuvor ein gegründetes Startup bereits eingestellt, also es hat nicht geklappt. Und wie wir alle wissen, nur 1 von 10 Startups wird richtig erfolgreich. Und mehr als 80% scheitern innerhalb von 3 Jahren. Also kannst du auch sagen, okay, fail fast, das stimmt, aber tut ja trotzdem weh.
Und scheitern kann man natürlich innerhalb der ersten 3 Jahre und danach auch immer noch grandios.
Immer noch,
und was kann man also tun, um nicht zu scheitern? Da ist eine der wichtigsten Fähigkeiten eines Unternehmens Agilität. Also früher hat man immer gesagt, der tänzelnde Boxer. also Stärke und dann aber tänzelnde Agilität. Und da gibt es eine Erhebung der Hochschule in Karlsruhe unter 655 Unternehmen. In 16 Ländern haben sie die Agilität verglichen und nur 45% der deutschen Unternehmen aus dem verarbeitenden Gewerbe haben gesagt, sie nutzen agile Methoden. Aber 88% der befragten chinesischen Unternehmen haben gesagt, sie nutzen agile Methoden. Also da merkt man schon mal, dass wir wahrscheinlich eher so ein bisschen steifer sind.
Ja, und 63% in den USA. Also wir sind da einfach hinterher.
Wir sind einfach steifer in unseren Arbeitsmethoden und verändern uns nicht so schnell. Und das muss in der heutigen Zeit, ist das aber ein Hygienefaktor. Das muss man machen. Und was ich auch total spannend fand, ist, jetzt ist ja Julia immer noch bei Outfittery seit über 10 Jahren. Und man denkt so, Mensch, die Startup-Szene redet doch immer von Exits. Das passiert doch sofort. Nein, passiert's gar nicht. Also im Schnitt werden Startups aus dem Payment-Bereich nach 4 Jahren verkauft. Also machen einen Exit nach 4 Jahren.
Sehr schnell ist,
ja. Das ist sehr schnell. B2C-Firmen nach 7 Jahren, das ist schon mal länger. Und SaaS-Firmen nach 9 Jahren. Und richtige Hardware-Companies machen einen Exit im Schnitt nach 11 Jahren. Also das heißt, man braucht schon echt einen langen Atem.
Genau, und im Schnitt würde mich hier mal interessieren, da sind wahrscheinlich ja nicht die 9 drin, die nicht funktioniert hat, sondern haben sie wahrscheinlich nur die genommen, die überhaupt einen Exit gemacht haben
und sich dann durchgehalten haben.
Genau, und sich dann angeguckt. Also ja, da ist also auf jeden Fall viel drin heute. Deswegen bin ich sehr gespannt auf Julia.
Julia Bösch ist CEO und Mitgründerin von Outfittery, Europas führendem Personal Shopping Service für Frauen und Männer. Und Julia studierte BWL an der LMU und der TU in München sowie an der Columbia Business School in New York. Ihre berufliche Karriere hat Julia 2009 bei Zalando gestartet und die ersten Styling-Boxen haben Julia und ihre damalige Co-Gründerin Anna noch selbst im eigenen Wohnzimmer gepackt. Heute beschäftigt sie in ihrem Unternehmen 350 MitarbeiterInnen und hat rund 1 Million Menschen eingekleidet. Julia, wir freuen uns so sehr, dass du hier bist. Willkommen bei Fast and Curious.
Vielen Dank. Ich freue mich sehr, da zu sein. Ich bin ein großer Fan eures Podcasts.
Das ist gut. Das ist Einladungskriterium, dass man uns total toll findet, wenn man hier hinkommt.
Ja. Julia, wir starten gleich rein. Und ich bin ja Zitate-Queen. Ich liebe Zitate. Und es gibt ein wundervolles Zitat von Harry Winston. Und das heißt, "People will stare, make it worth their while." War das Zitat, was dich dazu bewogen hat, Outfittery vor über 10 Jahren zu gründen?
So oder so ähnlich. Ja, also dazu muss man, glaube ich, sagen, ich komme jetzt selber nicht aus der Mode. Ja. Aber was ich schon immer total faszinierend fand, war, wenn Leute sehr klar darin sind, wer sie sind und das auch über ihre Outfits ausdrücken und da einfach eine totale Stärke drin haben und man so sieht, okay, dieser so Mensch hat einen ganz persönlichen Style. Und das hat mich schon inspiriert und dann auch eine Erfahrung, wo ich in New York gesehen habe, dass ein Freund von mir einen Personal Shopper ausprobiert hat und diese Personal Shopperin hat eben genau das in ihm rausgeholt, also verstanden, was ist sein Style, was ist seine Persönlichkeit und hat den sozusagen gesehen in seinem Charakter und das ausgedrückt über Mode und das hat mich sehr inspiriert.
Ja, cool. Also Lea, du hast das ja auch, ne?
Du, total.
Kamst gestern hier wieder ins Büro rein, dass ich dachte, woohoo, it's a random Monday. Aber
ich muss sagen, ich liebe das auch so, weil, also um da mal einmal einzuhaken, Julia, also ihr habt mich doch ausgestattet für unser Fast and Curious Launch Event damals. Und ich hatte so ein Glitzerkleid an, so ein relativ kurzes mit langen Armen. Und du fühlst dich einfach anders, weil du natürlich glitzerst und jeder sieht dich und du überall sind Pailletten dran. Und dann gehst du aber auch so in diese Rolle. Und ich muss echt sagen, jetzt habe ich gerade so einen neuen riesigen Mantel, auch mit Hilfe ausgewählt, weil ich einfach da nicht so selber das Händchen für habe. Und der ist genau meins. Und ich fühle mich jeden Tag, denke ich so, oh, das ist mein Ein und Alles. Also es verändert einfach die eigene Haltung und das Wohlfühlgefühl.
Ja, und jetzt habt ihr, Julia, ja 1 Million Menschen mit Outfittery schon ausgestattet. Also 1 Million Mal laufen die Menschen jetzt anders durchs Leben als vorher. Und was, also du sagst, es gab diesen Moment des Personal Shoppers in New York, aber da ist ja noch ein weiter Weg zu und jetzt gründe ich eine Firma, die ja dann auch wahnsinnig operativ ist. Logistik, Retouren, also das klingt ja so schön. Ich kleide ein bisschen Leute ein und dann fühlen die sich danach besser. Erzähl mal sozusagen die andere Seite. Also was musste man da alles aufbauen, damit das zu diesem Riesenunternehmen wurde, was es heute ist?
Ja, also wir sind heute sozusagen der europäische Marktführer für Online-Personal-Styling. Das heißt, eben diese 1 Million Kunden, die du genannt hast, bekommen bei uns einen persönlichen Stylisten, eine persönliche Stylistin. Und wir haben mittlerweile 350 Mitarbeiter, Kunden in 9 Ländern, um die 100 Millionen Umsatz. Und wie du schon richtig sagst, das ist auch eine richtig operative Maschine. Und die größte Herausforderung in dem Ganzen ist wirklich, wie macht man einen Service, der im Endeffekt ein Luxusservice ist, nämlich ein persönlicher Stylist, wie mache ich das skalierbar? Und bei uns ist das eine Kombination aus Technologie und der menschlichen Kreativität. Also wir haben 150 ganz, ganz tolle Style-Experten, die mit unseren Kundinnen und Kunden zusammenarbeiten. Und das auch sozusagen technologisch hinzubekommen, das ist sozusagen die ganz große Herausforderung.
Und dann habt ihr ein riesen Lager, von dem gehen die Pakete ab und dann stelle ich mir vor, dann kriege ich das alles wieder und dann wird das von echten Menschen ausgepackt oder wie funktioniert das?
Genau, wir haben einen richtig tollen, riesigen Kleiderschrank, aus dem das alles versandt wird. Und die Kunden bekommen dann die Auswahl, die der Stylist zusammengestellt hat, nach Hause, können das ganz bequem anprobieren und dann halt auswählen, was sie haben möchten und den Rest können sie zurückschicken. Und ja, da sind auch wieder sozusagen Menschen und Prozesse, die dafür sorgen, dass das alles ganz smooth und easy läuft.
Und jetzt ist das ja erstmal eine riesige Erfolgsgeschichte. Also seit über 10 Jahren dieses Unternehmen zu führen und erfolgreich zu führen, ist ja erstmal Wahnsinn passiert in der Startup-Szene selten genug. Und du hast ja am Anfang mit einer Mitgründerin, mit Anna zusammen gegründet und hast es dann alleine weitergeführt. Was ist denn, also was würdest du anderen Gründern empfehlen? Würdest du sagen, immer zu zweit oder kommt es auf die Person an? Und was hat sich da für dich am meisten verändert, plötzlich alleine CEO zu sein?
Also für mich persönlich, und ich glaube, das muss jeder für sich entscheiden, aber für mich persönlich war es total toll, zu zweit zu gründen und das mit Anna zusammen zu gründen. Weil gerade in den Anfangsjahren wir so vieles zum allerersten Mal gemacht haben und von so vielem keine Ahnung hatten und einfach die Höhen und Tiefen da zusammen durchzulaufen, das hat einfach viel mehr Spaß gemacht und die Höhen waren höher und die Tiefen waren weniger tief und wir konnten uns so gegenseitig motivieren und wieder hochziehen. Und dann kam sozusagen so ein bisschen ein Entscheidungsmoment. Und ich glaube, das ist total interessant, weil das bei ganz vielen Gründern der Fall ist, wo man irgendwann dann entscheidet, laufe ich den Marathon oder bin ich eher stark in der Gründungsphase und will eigentlich übergeben? Und beide Modelle funktionieren. Und für Anna war es so, dass sie dann irgendwann festgestellt hat, nein, sie ist eigentlich die in der Aufbauphase richtig viel Leidenschaft hat und da wahnsinnig stark ist. Und für mich war klar, ich möchte den Marathon laufen und ich möchte mich entwickeln und finde das eine ganz, ganz großartige Chance, von Gründerin zu CEO diese Transition machen zu können. Und das war natürlich eine große Veränderung für uns beide, für das Unternehmen, da auch eine neue, sozusagen eine neue Balance zu finden. Aber für mich war klar, ich möchte den Marathon gehen, ich möchte diese Entwicklung machen. Und mir war auch klar, dass das bedeuten wird, dass ich ganz, ganz hart an mir selbst arbeiten muss, weil du halt ganz andere Eigenschaften und Stärken brauchst. Und wenn dein Unternehmen 100% wächst, dann musst du selber als Person auch 100% wachsen. Und das klingt so straightforward.
Ja, aber kannst halt nicht. Nee, kannst halt kein Update auf dich spielen und sagen so,
schwer.
Bist jetzt mal 2.0 bitte über Nacht. Und das würde mich jetzt genau mal interessieren. Was sind die Fähigkeiten, die du einer Gründerin oder die du als Gründerin brauchtest? So die Top 3 Sachen, wo du gesagt hast, das brauchst du, um zu gründen. Und was sind die Top 3 Sachen, um eine gute CEO zu sein? Denn das ist ja die Herausforderung, vor der ganz viele Startups stehen, dass irgendwann die Gründerin oder der Gründer nicht mehr die richtige für die spätere Phase ist.
Ja, also in der Gründung, um das mal ganz plastisch zu machen, da haben wir einfach alles gemacht und das Wichtige war vor allem ganz schnell Lösungen zu finden. Also ich war Stylistin, Accountant, Legal Counsel, das alles mit gemischtem Erfolg, aber sozusagen wichtig war einfach, dass die Dinge...
Fake it till you make it, ja.
Genau, fake it till you make it, schnell lernen, schnell, einfach machen, so würde ich es zusammenfassen, ja, einfach machen. Und dann sozusagen als CEO oder mit einem größeren Team ist es auf einmal schädlich, diese ganzen Sachen selber zu machen. Und ich musste aufhören, das zu tun und musste anderen vertrauen.
Demotiviert auch die Leute total. Ja.
Total, genau. Und dann ging es auf einmal um Themen wie Kommunikation, um Feedback. Und da auch mal ganz konkret, was habe ich gelernt? Also bei mir war zum Beispiel das Thema, ich dachte, ich würde voll offen und klar Feedback geben, war aber nicht so, weil ich habe so viele Schleifchen um mein Feedback drumherum gebunden, damit die andere Person
Geschenk,
das irgendwie, genau, Feedback ist ein Geschenk, aber ich habe es ein bisschen zu sehr verpackt, sodass mein Gegenüber das einfach gar nicht mehr verstanden hat. Und das ist eine Sache, die ich lernen musste, eben, dass Feedback ein Geschenk ist, auch ohne Schleife. Und heute ist für uns in unserer Kultur bei Outfittery Radical Candor einer der wichtigsten Werte. Also eine ganz offene, direkte Feedback-Kultur, aber verbunden, ganz wichtig, mit einem hohen Grad an Empathie. Das heißt, ich gebe Feedback mit der Intention, die andere Person besser zu machen. Und das ist eine Sache, die ich sozusagen hart lernen musste, die uns jetzt aber total hilft.
Das ist übrigens ein fantastisches Buch, Radical Candor. Also für die, die das noch nicht gelesen haben, könnt ihr euch gleich kaufen.
Das stimmt. Ich finde, das hast du so gut beschrieben, genau, was der Unterschied dann ist. Und das ist so schwer für viele Gründer, diese Transition wirklich zu machen. Und ich glaube, viele merken auch, okay, das bin ich einfach nicht. Weil am Anfang kannst du so viel mit deiner Intuition und mit deinem Bauch machen, mit den richtigen Hypothesen, auf die du setzt. Du hast wenig Zeit, wenig Ressourcen, wenig Geld, wenig Mitarbeiter, wenig alles, musst da das Maximum rausholen. Später hast du dann mehr davon und musst es sinnvoller einsetzen, musst langfristiger planen, musst Analysen machen und so weiter. Und trotzdem bleibt es ja die ganze Zeit ein Kraftakt und ein Hoch und Runter. Da gibt es die schöne Grafik, ne? Das Leben eines Unternehmers und das geht immer hoch und runter und so
Absolut.
Weiter. Was waren denn so eure höchsten Höhen und so die schwersten Momente für dich in diesen 10 Jahren?
Also da gibt's ganz viel Zickzack und ganz viel Achterbahn und ich genieße auch diese Achterbahnfahrt. Ich bin da auch gewissermaßen süchtig nach.
Stimmt.
Aber sozusagen von der Transition her, also in den ersten Jahren ging es bei Outfittery nur um Hypergrowth, also nur Wachstum. Wie kriegen wir mehr Kunden, mehr Länder, so. Und dementsprechend war unser Wachstumsmuskel sehr, sehr stark. Und dann mussten wir aber unseren Profitabilitätsmuskel auch ausbauen. Das heißt, wie arbeite ich eigentlich an Margen? Wie baue ich wirklich ein Unternehmen, was sich nachhaltig auch selber trägt? Und ein ganz wichtiger Schritt für uns war, in 2019 haben wir uns zusammengeschlossen, sozusagen Outfittery und unser damals größter Wettbewerber im Dachraum und haben diese zwei Unternehmen zusammengebracht. Und daran sind wir als Team sehr gewachsen. Wir hatten die gleiche Vision und haben es geschafft. Und das war sozusagen das, was immer alle gesagt haben. So ein Merger, sozusagen die größte Wahrscheinlichkeit ist, dass du failst, weil die Kulturen einfach nicht zusammenpassen. Und wir haben es aber geschafft, uns da mit Neugier zu begegnen und dementsprechend sehr viel voneinander zu lernen. Also sozusagen dieser Merger war eine sehr wichtige Erfahrung. Und dann zum Thema, was waren größte Erfolge? Der Merger mit Sicherheit, aber auch vor über einem Jahr haben wir Outfittery für Frauen live gebracht. Und das war immer Teil unserer Vision seit dem Start. Aber die Frage war,
wann machst du es?
Wann machst du es?
Wir haben dir ja jahrelang damit in den Ohren gelegen.
Ja. Ja, ja.
Wann kommt's denn endlich?
Ja, ich mir selbst ja auch.
Ja, hättest du mal auf mich gehört, dann hättest du das schon 8 Jahre vorher gemacht.
Hättest du einiges erspart.
Genau. Und das Spannende ist ja, und dann hätt's wahrscheinlich euch total gekillt, weil es der falsche Moment war, weil ihr noch nicht so weit wart, weil die Prozesse nicht da waren, weil erstmal das Kerngeschäft profitabel werden musste und so weiter. Das sind ja genau die schwierigen Entscheidungen. Ja.
Dieses Timing und auch wann ist der Mut da und das Momentum auch im Team. Also bei uns war halt 2021 so ein Rückenwindjahr. Und dann, also bei mir ist der Mut meistens da, aber ist er auch beim Team da? Ist er bei den Investoren da? Und das war einfach das absolute Zeitfenster und das haben wir gemacht. Und jetzt ist der Erfolg ist bombastisch. Wir haben irgendwie letztes Jahr 2x so viele Kunden bedienen dürfen mit unserem Service, als wir geplant hatten. Also das war wirklich ein großes Erfolgsmomentum. Aber du hast auch gefragt nach, was waren schwere Phasen? Und sozusagen Rückschläge gab es sehr, sehr viele. Und vielleicht mal einen sehr plastischen, ganz vom Anfang. Also wir sind nicht mit der Marke Outfittery an den Start gegangen, sondern als wir gelauncht haben, hießen wir Paul Secret. Und heute, ehrlich gesagt, muss ich mich fragen, wie zum Henker kamen wir auf diesen Namen? Aber wir waren ganz verliebt, weil Paul war der erste Personal Shopper, den wir dann von New York zurück in Berlin ausprobiert hatten. Und wir dachten so, ja, das Geheimnis unserer Kunden und so weiter. Also wir, total begeistert, launchen unsere Website. Das Team steht hinter dem Namen. Du hast es wirklich überall, auf jeder Box, in jeder E-Mail, in jeder Zeile Code. Und eine Woche nach Launch bekommen wir einen sehr aggressiven Anwaltsbrief. Und es gibt eine andere Firma, die so ähnlich heißt, die uns androht, uns zu verklagen, wenn wir nicht innerhalb von 48 Stunden unseren Namen ändern. Und das war wirklich so in dem Moment des totalen Hypes, wir sind live und alles ist geil, das Schlimmste, was hätte passieren können. Und das hieß, dass wir uns sofort umbenennen mussten, dass wir zurück ans Drawing Board gehen mussten. Den Namen überhaupt zu finden, war eh schon total schwer für uns. Also es hat uns wirklich so ins Mark getroffen, weil du hängst ja auch daran, wie dein Baby heißt. Naja, und wir konnten dann aber unser Glück nicht fassen. Wir haben eins der ersten Dinge, was wir gemacht haben bei der Markenfindung, ist zu checken, sind die Domains verfügbar? Und es war halt outfitry.com, outfitry.de, outfitry.fr, war alles verfügbar. Und dann haben wir irgendwie die ganze Nacht damit verbracht, diese Domains zu registrieren. Und im Nachhinein ist es natürlich so, das ist das Beste, was uns hätte passieren können, weil der Name Outfitry ist so viel besser. Als der Name, den wir damals gewählt haben. Und ich habe dann tatsächlich auch noch ein Jahr später diese Firma angerufen und habe mich bedankt. Irgendwie hatte ich das Gefühl, aus Karma-Gründen.
Danke, dass Sie uns verklagt haben. Genau. Aber ich finde es spektakulär, dass du jetzt bei schweren Momenten, du bist nämlich wie mein Mann, der erinnert sich auch immer nicht an die schweren Zeiten, sondern nur an die leichten. Und da ähnelt ihr euch total, weil ich erinnere mich auch an Abendessen, wo du nicht kamst, weil irgendwie das Lager beschlossen hatte, eure Ware nicht mehr zu versenden und so. Also für mich.
Aber Julia hat so eins, das ist so 10 Jahre her oder 11.
Total. Und auch an diesem Abend.
Damals hatten wir wirklich mal eine schwierige Situation.
Ja, das war echt blöd da am Anfang mit diesem Namenswechsel.
Danach lief's eigentlich.
So, und das ist, glaube ich, der Grund. Also ich beobachte dich ja schon genau diese 10 Jahre und denke immer so, wo nimmt die Frau dieses Steh-auf-Syndrom in Anführungsstrichen her? Und jetzt gar nicht, weil so viel schiefgelaufen ist, sondern diese berühmte Resilienz. Ja, da haut dich wieder einer um und dann bist du wieder da. Und dann waren es auch wirklich ja Phasen, wo du gesagt hast, boah, jetzt aber gerade schwer. Und dann hat man dich 3 Wochen später wieder getroffen und du strahltest und hast erstmal so eine Hölle Spaß und es läuft hier alles wieder super. So, also wie machst du das konkret? Ziehst du dich dann zurück? Wo tankst du auf? Also wie kommst du immer wieder in deine Form? Weil das über 10 Jahre immer wieder zu schaffen, das ist halt nicht Zufall, ja, sondern das hat ja System.
Ja, ja, ich glaube, auf jeden Fall, da hast du einen sehr guten Punkt. Ich verbinde Leidenschaft und Durchhaltevermögen sozusagen. Und es ist auch so, dass mich jede Herausforderung, die mir da entgegenschlägt, tatsächlich stärker macht und darin bestätigt zu sagen, meine Neugier und mein Optimismus, das ist der Weg nach
aber
vorne.
Aber in Echtzeit? Und also kommt da nein, nicht die in Faust Echtzeit. Und nein, dann denkst du, Mensch, das macht mich ja hier gerade wieder stärker.
Das ist ja der Witz. In dem Moment
komm her,
ist es einfach
mich
total,
um.
Ist es nur beschissen und du versuchst dich daran zu erinnern, dass sozusagen
das
die letzte Challenge dich stärker gemacht hat. Aber in dem Moment ist es natürlich, also brauchst du nicht, ist vollkommen klar. Und ja, das, wie mache ich das dann? Ich versuche, also ich komme dann, wenn das so wirklich externe Challenges sind, die mir einfach richtig die Faust ins Gesicht hauen, dann ist bei mir erstmal Tunnel. Dann ist erstmal nur klar, es geht jetzt darum, diese Challenge zu bewältigen. Und in dieser Phase habe ich die Erfahrung gemacht, dass sowohl ich als auch das Team dann über sozusagen uns hinauswachsen. Die schwierige Phase ist eher, wenn du diese Challenge beseitigt hast, dann danach hast du sozusagen so ein PTSD, wo du erstmal wieder dich erholen musst und wieder zu Kräften kommen musst.
Was ist ein PTSD?
Post-Traumatic irgendwas Syndrome.
Ach so, okay, krass. Ja. Okay,
genau. Also sozusagen so eine Erschöpfung nach der Herausforderung. Das finde ich immer eher die schwierige Phase, aber dann sich zu berappeln und ich glaube auch sozusagen zu meiner Durchhaltekraft, das ist auch kein hirnloses Durchziehen. Also
Nee.
Ich stelle mir schon jedes Jahr am Ende des Jahres zwei wichtige Fragen. Und diese Fragen sind, bin ich weiterhin die richtige CEO für Outfittery für diese Phasen? Weil es braucht einfach immer wieder andere Fähigkeiten. Ja. Und die zweite Frage ist, will ich meine Lebenszeit weiter investieren? Und daraus ziehe ich, glaube ich, auch Stärke, dass ich es mir auch sozusagen erlaube oder mich auch zwinge, diese Entscheidung zu fällen.
Cool. Und ich muss sagen, Julia, was ich bei dir auch ganz stark beobachtet habe, gerade in den Anfangsjahren, ist dieses Auf und Ab und diese Challenges, die da kommen, die brauchen ja wahnsinnig viel Energie. Und du hast deine Energie vor allen Dingen in den ersten Jahren, jetzt hast du ein bisschen mehr gemacht, auch unfassbar fokussiert. Und wie du eben gesagt hast, diesen Tunnel, du warst im Tunnel, du hast sie so fokussiert, du hast de facto aus meiner Erinnerung quasi alle Reden abgesagt, Interviews nicht gemacht. Du warst auf deinen Abendevents eigentlich nicht. Ja, also es war immer so, was sind denn die erfolgreichsten Gründerinnen in Deutschland? Oftmals warst du da gar nicht drauf, weil die Leute dich nicht auf dem Schirm hatten, weil du einfach gegründet hast und gearbeitet hast und nicht so viel drüber geredet hast. Ja, also ist das quasi, findest du, das ist ein Erfolgsgeheimnis, auch eine Weile lang wirklich in diesem Focus-of-Fail-Modus zu sein und sich zu erlauben, so viel Energie zu haben dann auch für diese ganzen Challenges? Und was hat's jetzt verändert, dass du ab und an jetzt mal bei uns im Podcast bist oder mal eine Rede machst oder mal einen Beiratsmandat ja immer noch sehr ausgewählt machst?
Ja, also ich habe über mich gelernt, dass ich einfach ein sehr obsessiver Mensch bin. Das heißt, was auch immer ich annehme, mache ich mit voller Kraft und Energie. Und deshalb bin ich sozusagen, prüfe ich sehr genau, was ich mache, weil ich weiß, wenn ich reingehe, dann mit Vollgas. Und in den ersten Jahren, ja, war einfach dieser Fokus auf Outfittery für mich total essentiell. Und glaube ich auch ein Erfolgskriterium, dass ich einfach über gar nichts anderes groß nachdenken musste. Und ich habe das auch nicht vermisst, sozusagen, mich da zu diversifizieren. Und jetzt sozusagen in den letzten Jahren, wo ich auch ein immer stärkeres Management-Team habe und es mehr darum geht, Strategie, die besten Talente und Investoren an Bord zu holen, da habe ich mich auch verbreitert und weiß ich nicht, habe jetzt große Freude daran, meine Erfahrung auf LinkedIn zu teilen und solche Sachen. Das hat sich für mich schon verändert. Aber dieses Obsessive führt mich dazu, ja, ganz genau zu prüfen, auf was ich mich einlasse.
Und du hast gerade gesagt, du fragst dich am Ende des Jahres immer, bin ich noch die Richtige und welche Fähigkeiten sind jetzt notwendig? Und wenn du dann die Frage beantwortest mit ja, bin ich, aber folgende Fähigkeiten sind jetzt notwendig und vielleicht habe ich die noch nicht alle oder ich habe sie schon, aber ich will sie weiter ausbauen. Was machst du zur persönlichen Weiterbildung? Also wie spielst du sozusagen immer wieder das nächste Update auf dich selber drauf?
Ja, also für mich ein ganz, ganz wichtiger Grundsatz ist erstmal, dass ich gelernt habe, mir selbst zuerst die Sauerstoffmaske aufzusetzen. Also so wie im Flugzeug. Ich kann anderen nur helfen, wenn ich selber in einem sozusagen sehr starken, guten Zustand bin. Und das sind immer wieder andere Dinge, die meine Sauerstoffmaske sind. Aber ein großes Thema ist, mir Hilfe zu holen. Und ich habe eine Coach, die ihr auch gut kennt, die mir da auf meinem Weg in den letzten Jahren schon einfach extrem geholfen hat, diese neuen Fähigkeiten zu entwickeln oder auch, wenn ich mal in der Sackgasse war selbst, mich da wieder rauszuholen. Also Coach ist für mich eine ganz wichtige Sache. Ich habe eine sozusagen Gründer-Selbsthilfegruppe, wo wir uns einmal im Monat treffen, von denen ich wahnsinnig viel lerne und die mich inspirieren und wo auch Leute dabei sind, die sehr viel größere Unternehmen noch führen, wo ich mir einfach Dinge abgucke. Und so nehme ich mir überall Teile raus oder auch gar, ich lerne auch ganz viel von meinem Team. Also ich habe mittlerweile so tolle, mega erfahrene Leute in meinem Executive Team und da picke ich mir auch immer wieder Stärken raus und gleichzeitig versuche ich nicht alles selbst abzudecken, sondern ich habe auch sehr stark gelernt, was sind meine Stärken, wie kann ich die stärken und wie komplementiere ich mich eher über das Team, als dass ich alles versuche selber zu machen.
Na, und du hast einen unfassbar empathischen Ehemann und einen irgendwie wahnsinnigen Sparringspartner. Also immer, wenn ich euch als Paar beobachte, dann denke ich so, das gibt halt auch ordentlich viel Stärke.
Mhm. Absolut, und ja.
Also sich überall so diese, ja, quasi die ganzen Stärken von den Leuten anzugucken, ne? Und zu gucken, was können die alles toll und wo haben die Stärken, die ich noch nicht so aufgebaut habe? Das finde ich auch total irre. Und da würde mich total interessieren, du hast jetzt gesagt, du bist von quasi Gründerin zu CEO gegangen. Du bist in eine andere Rolle. Du machst weniger selber, sondern du führst andere. Du führst jetzt 350 Mitarbeiter mit wirklich auch Leuten im Leadership-Team, die wahrscheinlich oftmals auch wesentlich älter sind als du. Worauf achtest du denn bei deinen Führungskräften? Was ist dir denn eigentlich so am wichtigsten, was die für Eigenschaften mitbringen müssen?
Ja, also für mich bei Outfittery ist einerseits wichtig, provide big picture. Also ich suche nach Führungskräften, die über Vision, über das Warum führen und in der Lage sind, einfach Klarheit zu schaffen, weil, also die letzten 2 Jahre insbesondere, aber sozusagen unsere Welt wird immer unsicherer, unklarer, und das ist für mich extrem wichtig. Mhm. Zweiter Punkt ist einer unserer Werte, we choose to be brave, also Menschen, die anerkennen, dass es schwer ist, und aber obwohl sie die Schwere sehen und vielleicht auch Angst haben, einen Fehler zu machen, mutig sind und das sozusagen aufs Team ausstrahlt und es trotzdem machen, genau. Mhm. Und das ist auch sozusagen so eine Definition von Mut, die ich gelernt habe, sozusagen ist, du hast Angst, aber du machst es trotzdem. Das ist das Zweite. Und das Dritte ist verbunden mit Radical Candor, was für uns so zentral ist. Menschen, die bereit sind zu lernen, die neugierig sind, die selbstreflektiert sind und die Dinge dazunehmen wollen. Weil wir sind bei Outfittery Pioniere. Ja, ich bin stolz darauf, was wir die letzten 10 Jahre aufgebaut haben. Aber gleichzeitig, wenn ich auf das Potenzial gucke, was wir haben, sind wir noch ganz, ganz am Anfang. Und dementsprechend brauche ich Leute, die nicht einfach nur irgendwas durchexekuten, sondern die wirklich diesen Pioniergeist haben und mit denen zusammen ich lernen kann und wir uns zusammen entwickeln.
Oh, das ist Wasser auf meine Mühlen, von einer Startup-Gründerin zu hören, dass sie nach 10 Jahren eigentlich noch am Anfang ist und noch so viel vorhat, weil das eben genau die Unternehmen sind, die dieses Land braucht, dass man eben nicht immer von Minute 1 an überlegt, wie werde ich das hier schnellstmöglich wieder los, sondern im Gegenteil, wie wird daraus was einfach, ja, immer wieder weiter wächst, immer wieder die nächste Stufe nimmt. Und deswegen vielleicht für mich die große Frage, was ist Erfolg? Denn für viele in der Startup-Szene ist Erfolg eben, das Unternehmen zu verkaufen und dann zu sagen, jetzt mache ich das Nächste. Du definierst Erfolg offensichtlich anders, denn wie Lea eingangs gesagt hat, gibt es nicht viele, die ihr Unternehmen seit über 10 Jahren führen und nicht sagen, ja, ich bin eigentlich am Ende mit meinem Latein. Also was ist für dich Erfolg oder wann sagst du für dich, dass Outfittery erfolgreich ist?
Ja, das ist eine sehr, sehr spannende Frage und das hat sich auch für mich über die Zeit verändert, weil am Anfang dachte ich so, es gibt irgendwie gewisse Milestones. Wenn wir mal 100.000 Kunden haben, dann sind wir erfolgreich. Und dann hatten wir 100.000 Kunden und dann habe ich mich darüber irgendwie eine Stunde gefreut und dann haben wir das nächste Ziel gesetzt. Und ich habe einfach gemerkt, es geht mir zumindest nicht um ein bestimmtes Ziel, sondern es geht um die Reise und um die Erfahrung, die wir zusammen sammeln. Und sozusagen, wenn ich es an einer Sache festmachen müsste, die sozusagen den Erfolg dieser Reise bestimmt, dann ist für mich die zentrale Erfolgskennzahl bei uns der Customer Lifetime Value. Also sozusagen, wie viel Impact haben wir auf das Leben unserer Kunden wirklich?
Wie viele Jahre begleitet ihr sie?
Wie viele Jahre begleiten wir die? Wie groß ist der Anteil des Kleiderschranks, den sie am Ende über uns beziehen? Und das ist das, was mich antreibt. Und da immer besser zu werden und einen immer besseren Service anbieten zu können, das ist das, was uns motiviert und auch das sozusagen das Feedback, was wir da bekommen und die persönliche Beziehungen, die wir zu den Kundinnen und Kunden haben.
Ich finde das so spannend, dass deine Antwort nicht so eine komische, meta-gedankenschwangere Philosophie-Antwort ist, sondern so eine Customer Lifetime Value.
Customer Lifetime Value.
So, das ist es eigentlich für mich. Es passt so wundervoll, Julia. Und ich würde unbedingt gerne noch eine Frage stellen, obwohl wir jetzt so ein bisschen Richtung Ende kommen. Und das ist so, was steht denn eigentlich noch so auf deiner Outfittery Bucket List? Also, wo siehst du das Unternehmen und dich in, weiß ich nicht, den nächsten 10 Jahren, wenn wir jetzt so diese Dekaden durchgehen?
Ja, also wenn ich auf den Markt gucke, dann sehe ich einfach, dass aus meiner Sicht Personalisierung im Modebereich die Zukunft ist. Und ich glaube, dass da noch viel mehr Menschen reinwechseln werden. Und unser Anspruch ist es, es gibt dieses schöne Zitat von Diane von Fürstenberg, Style is something we already have, all we need to do is find it. Und das halt Menschen zu helfen, das zu finden und sich nicht mehr davon ablenken zu lassen, was es für Trends gibt oder was auch immer, sondern wirklich darauf einzugehen, was passt zu mir und was macht mich stark. Und ich glaube, das ist die Zukunft. Und dementsprechend sehe ich die nächsten 10 Jahre noch viel spannender, als die letzten 10 Jahre waren. Und um das vielleicht mal noch ein bisschen konkreter zu machen, also klar, unser Frauenbusiness werden wir sehr stark ausbauen. Wir wollen auch die ganze Familie bedienen. Das heißt, auch das Thema Kinder wird dazukommen. Ich sehe uns als globales Unternehmen, das heißt weitere Internationalisierung. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass wir auch in Zukunft nicht nur organisch, sondern auch über Zukäufe wachsen, wie wir das ja auch schon gemacht haben. Und von unserem Service her, und das ist für mich mit das Spannendste, haben wir auch noch total viele Ideen. Und da war es für mich auch so interessant, jetzt endlich meinen Service selbst nutzen zu können. Weil ich habe ja eingangs gesagt, ich komme nicht aus der Mode, aber ich finde es wahnsinnig faszinierend. Und ich habe da auch über mich selbst ganz viel gelernt. Und ein Aspekt, den ich wahnsinnig spannend finde, ist das Thema Farbe. Und ich wusste nie so wirklich eigentlich, was meine Farben sind. Ich hatte eine Ahnung, aber wusste es nicht genau. Und zum Beispiel, ich habe Rot komplett aus meinem Kleiderschrank gestrichen, weil ich habe so rotblonde Haare. Und als Teenie in den 90ern habe ich Neon-Orange getragen. Und im Nachhinein, das war leider keine gute Wahl. Und dementsprechend rot war es nicht.
Ich habe die dunkelgrünen Korthosen meines Vaters auftragen müssen. Also, ne, das ist immer eine Frage der Perspektive, was schlimm ist. Ja.
Und als wir das erste, so ein Presseshooting gemacht haben für den Launch für Outfittery für Frauen, habe ich zu meinem Stylisten Hugo gesagt, du, such mir einfach was aus, ich komme dann dahin, spring da rein, wir machen das Foto fertig. Und dann komme ich zu diesem Shooting und er hatte für mich einen korallpinken Anzug ausgewählt. Mhm. Und ich dachte nur, shit, wie komme ich jetzt aus der Nummer wieder raus? Mhm. Weil er weiß ja gar nicht, dass ich kein Rot trage. Es wird ganz fürchterlich aussehen. Aber ich tue ihm den Gefallen und probiere es aus und ziehe es wenigstens einmal an. Und ich ziehe das Ding an, gucke mich im Spiegel und denke, Wahnsinn, ich habe in 38 Jahren nicht gelernt, was mein Rot ist. Und der Typ guckt mich einfach einmal an und weiß ganz genau, welches Rot mir steht. Und seitdem ist es so mein, wenn ich so einen richtig starken Auftritt haben will, dann ziehe ich dieses, genau, ziehe ich den an. Und das sind so die Dinge, die wir sozusagen noch viel mehr auch in unseren Outfittery-Service mit einbauen werden.
Ach ja, also wenn ihr jetzt nicht Lust zum Shoppen gekriegt habt, gibt es eigentlich irgendwie einen Gutscheincode hier für unsere ZuhörerInnen?
Verena will hier Goodies abstauben.
Mit Goodies abstauben, ja.
Wichtiger Grundsatz als Unternehmerin, ne? Always be selling. Ja, natürlich gibt es einen Gutscheincode. Ja,
sehr gut, das hatte ich gehofft.
Also der Gutscheincode ist FAST15 und damit gibt es 15% Rabatt.
Na also,
yay, auf fittery.de.
Dann ran an die Rechner. Und Julia, tausend Dank, dass du da warst. Also bist wirklich nicht nur für uns beide ein riesen Role Model, sondern einfach wirklich für jeden da draußen eine große Inspiration, dass Gründen nicht nur heißt anfangen, sondern vor allen Dingen auch durchhalten und mit so viel Leidenschaft immer wieder anlaufen. Und wir wünschen dir alles erdenklich Gute und werden ja deinen Weg engstmaschig begleiten und freuen uns sehr, dass du hier warst.
Vielen, vielen Dank.
Vielen lieben Dank.
Jetzt kommt Werbung.
Ja, heute möchten wir euch mal wieder HelloFresh vorstellen. Und ich stelle das wirklich so gerne vor, weil HelloFresh mir dabei hilft, so zu tun vor meiner Familie, als hätte ich großartige Kochkünste. Und da bin ich HelloFresh sehr dankbar, weil es ist irgendwie innerhalb von einer Stunde zum Beispiel gut machbar zu kochen. Ich habe alle Sachen vor Ort, alles eingekauft in den richtigen Portionen. Ich muss es nur noch zusammenhauen. Ich halte mich an das Rezept und es schmeckt dann auch allen, was bei meinen eigenen Kreationen noch nicht zu 100% der Fälle so ist. Und deswegen nutze ich das total gerne. Unter anderem auch deswegen, weil ich jede Woche aus über 40 verschiedenen abwechslungsreichen Rezepten auswählen darf. Und dazu gibt es halt immer so eine Rezeptkarte und damit sind die Gerichte unfassbar einfach und schnell zubereitet. Und du bekommst quasi so eine Kochbox und erlebst damit täglich eine kulinarische Reise durch die Welt von vertrauten Klassikern bis zu richtig kreativen Neuinterpretationen.
Ja, und apropos kreative Neuinterpretationen, jetzt nur im April verfügbar sind limitierte Gerichte auf einer Reise durch Japan, Korea, Malaysia à la Taste of Asia verfügbar. Also zum Beispiel japanische Sakura Bowl, malaysischer Laksa oder koreanische Fleischbällchen. Und wenn ihr jetzt Hunger bekommen habt, dann schaut doch mal vorbei auf www.hellofresh.de/fast, fast großgeschrieben. In Österreich auf www.hellofresh.at/fast, großgeschrieben. Und in der Schweiz auf www.hellofresh.ch/fast, großgeschrieben. Und mit unserem Gutscheincode FAST, auch wieder groß geschrieben, spart ihr in Deutschland bis zu 120 Euro, in Österreich bis zu 130 Euro und in der Schweiz bis zu 140 Franken. Und außerdem ist der Versand auf die erste Box kostenlos und der Code gilt für neue und ehemalige Kunden und Kundinnen. Also jetzt einfach den Gutscheincode FAST groß geschrieben eingeben und leckeres Essen für euch selbst und eure Liebsten bestellen, das einfach und schnell zubereitet werden kann. Alle Infos findet ihr wie immer auch in unseren Shownotes. Guten Appetit. Werbung Ende.
Was bewegt uns?
Ja, diese Woche bewegt uns ein eigentlich total langweiliges Thema, nämlich wie bereitet man sich vor, wie preppt man sich auf Sitzungen, Termine, wo man jetzt sagen kann, oh yippie, das skippe ich jetzt hier mal. Nee, mach das mal nicht, weil tatsächlich da mehr Magie drin steckt, als man so denkt. Und Anlass, warum wir darüber sprechen, ist, ich habe diese Woche Gesellschafterversammlung bei Ada, wo ich ja Co-Gründerin bin, mit Miriam Meckel und Lea Steinacker. Und da ich aber nicht operative Co-Gründerin bin, sondern eher Gesellschafterin, bekomme ich da die Board-Unterlagen wie einfach jede Gesellschafter und Gesellschafterin. So, und was machen Lea und ich dann, wenn wir für unsere Beiratssitzungen, wenn wir für wichtige Termine solche Unterlagen zugeschickt kriegen? Mhm. Und vielleicht ist da ja was für euch drin, wo ihr sagt, ach guck mal, das habe ich so noch nicht gesehen. Denn Unterlagen lesen tun wir beide, das wollten wir jetzt hier nicht groß ausführen und schlaue Fragen denken wir uns auch aus. Aber Lea, was gibt's noch, wo du sagst, das mache ich und das habe ich jetzt vielleicht noch nicht bei so vielen anderen gesehen?
Ja, also ich glaube, die eine Sache, die ich wirklich mache, die ich noch nicht so viel gesehen habe, ist mir selber eine Frage zu stellen und zwar die Frage, wenn das meine Firma wäre, was würde ich denn ändern? Mhm. Worauf würde ich den Fokus legen? Was würde mich richtig stören? Was würde mich richtig bewegen? Wo würde ich Angst kriegen, dass ich da nicht mehr dabei bin? Also nach meinem Gefühl macht diese Eigentümerperspektive einen riesen Mindshift. Man muss nicht Eigentümer sein. Ich habe das auch schon als Angestellte damals gemacht, um sich diese Frage zu stellen. Aber es kommen einfach bessere Ergebnisse raus. Weil wenn man sich das selber mal überlegt, jetzt in so einem ganz einfachen Beispiel, ob man mietet oder in der eigenen Wohnung wohnt, ja? Mhm. Du kümmerst dich anders drum, du entwickelst andere Ideen, du hast eine andere Langfristigkeit, du machst die Fassade auch noch schön, weil es halt irgendwie deins ist. Es macht einfach einen Unterschied, wenn du sagst, ach, nach mir die Sinnflut, ja, egal, ich rock die Wohnung ein bisschen runter und danach müssen die halt einmal durch. Oder ob du denkst, das ist meins und dadurch guckst du anders auf diese Themen. Und da muss ich schon sagen, das verändert bei mir immer den Blickwinkel und da merke ich auch, dass ich als Unternehmerin das gut einbringen kann, weil einfach viele in den Boards auch nicht Unternehmer sind, sondern ja, natürlich Corporate Manager.
Ja, genau. Und das passt so ein bisschen zu dem, was ich mich immer frage. Die erste Frage, die ich mir immer stelle, wenn ich Unterlagen durchlese, ist, welches Thema oder welcher Fokus muss von mir kommen in dieser Sitzung? Ja. Weil nur ich diese Perspektive oder diese Expertise im Raum vertreten kann. Mhm. Und das ist nämlich genau das. Bist du Unternehmerin? Hast du schon mal einen Laden selber aufgebaut? Hast du schon mal Menschen selber geführt? Dann und ging es aber irgendwie um alles? Oder eben auch ganz klar natürlich diese Digitalisierungsexpertise. Mhm. Also ich bin im Beirat eines Mittelständlers und da ist meine Rolle für mich immer ganz klar, immer wieder den Blick dieser Industrie zu weiten aus, was gibt es an digitalen Geschäftsmodellen, die da gerade entstehen? Können die uns gefährlich werden? Wie beobachten wir die? Also gibt es da einfach jetzt jedes Mal im Boarddeck eine Folie, wo wir so eine Marktbeobachtung haben und jetzt nicht nur, aha, die gibt's, sondern was machen die konkret gut und anders? So, und diese Impulse immer wieder sich vor Augen zu führen, die können nur von mir kommen, dann müssen sie aber auch kommen. Genau. Weil sonst vertun wir da irgendwie Potenzial in
der Rolle. Also sich wirklich die eigene Rolle und die eigene Expertise total klar zu machen, ne? Und zu denken, okay, das sind jetzt meine Bereiche und auf den anderen kann ich auch weniger sagen.
Da
das
kann ich weniger sagen. Ich kann auch gar nichts
im
sagen.
Im Steuerrecht ist okay, wenn du dich da zurückhältst, weil das einfach nicht dein Expertenbereich ist und das machen dann andere. Aber in den anderen Bereichen muss es dann auch kommen, weil sonst denkt man so, okay, warum sitzt die hier? Das finde ich total richtig. Und dann, was ich auch mache, was ich auch weniger gesehen habe, ist, ich nenne es mal menschliches Vorbereiten. Also ich habe das damals bei Polly sogar mitgekriegt, dass wir haben...
Dein Co-Gründer
dann,
von Amorelie.
Ja, meinem Co-Gründer von Amorelie, genau. Und wir haben damals zum Beispiel dann den CEO damals von ProSiebenSat.1 getroffen, Thomas Ebeling. Und mit dem hatten wir natürlich Themen. Und ich meine, wir sehen den einmal im Jahr, zweimal im Jahr. Ja, das sind für uns wichtige Meetings. Da wollen wir uns positionieren, da wollen wir uns irgendwie zeigen und so weiter. Und der hat immer noch mal einmal bei Google News geguckt, so Thomas Ebeling oder ProSiebenSat.1, was bewegt den eigentlich gerade? Mhm. Was bewegt ihn eigentlich? So dass man mal einsteigen kann mit, Mensch, hab gesehen, ihr habt einen neuen, weiß ich nicht, CFO eingestellt, wie läuft's denn mit dem? Oder was auch immer. Ja, solche, sozusagen dieses Softe, weil du gehst ja nicht rein und sagst, so, und jetzt reden wir über Amorelie 1, 2, 3. Sondern du fängst erstmal an und du kriegst auch ein Gefühl für diese Menschen. Und was ich zum Beispiel jetzt bei Vella ganz viel gemacht habe, ist, ich habe mir von der Annie ganz viele Podcasts angehört. Ich habe mir die Podcasts der verschiedenen GründerInnen von OPI, von GHD und so angehört. Ich habe mir YouTube-Videos angesehen von Sir Roger Carr. Ich habe mir sozusagen, um ein Gefühl zu kriegen, einen Kulturcheck und ein Gefühl für diese Person. Genau, was bewegt die? Wie redet die? Worauf achtet sie oder er? Also, und es gibt einem dann nochmal so eine Confidence und auch eine Möglichkeit, über Themen anzudocken, die man einfach sonst nicht zur Verfügung hätte.
Nein, es ist ja dieses soziale Verbinden auch. Du hast dann einfach, wenn jemand dann sagt, ja, ich war ja auch neulich in New York, dann weißt du im Podcast, ja, genau, da hat er oder sie das gemacht. Mhm. Das kreiert ja dann auch gleich so eine menschliche Atmosphäre, dass man denkt, ach, mit der arbeite ich aber gerne zusammen. Mhm. Die ist aber aufgeweckt. Also genau, total. Und dann gibt es etwas, was ich immer mache, und zwar, ich gucke mir die Bordunterlagen an, lese die alle durch, mache mir da meine Fragen, mache Ausrufezeichen an den Rand, wo will ich den Fokus legen oder wo will ich mich einbringen. Und wenn ich dann einmal durch bin, dann stelle ich mir die Frage, was fehlt hier eigentlich gänzlich? Ja. Also gibt es eine Folie, die ich nicht sehe oder irgendwas in der Vorbereitung, wo einfach gar nicht drüber gesprochen wurde? Ja. Also Beispiel, wieder in einer Beiratssitzung, das Thema Nachhaltigkeit war auf keiner einzigen Folie. Mhm. Und jetzt könntest du sagen, okay, dann werde ich es nicht ansprechen, weil es scheint diesmal nicht wichtig zu sein. Doch, ist aber wichtig. Und ich würde gerne wissen, wo das Unternehmen zu diesem Thema steht und wer sich da intern mit beschäftigt. Oder wenn Internationalisierung bei einem Startup, wo ich investiert bin, nirgendwo thematisiert wird, dann möchte ich zumindest wissen, warum habt ihr euch dagegen entschieden?
Ja.
So, und das ist, glaube ich, auch immer wieder wichtig, sich zu fragen, was steht eigentlich nicht in der Vorbereitung, worüber man aber gerne gesprochen hätte. Und das dann auch eben an der entsprechenden Stelle einzubringen.
Ja, und sich so quasi nicht so treiben zu lassen von der Agenda oder von den Inhalten, ne? Sondern sozusagen, das ist so, im Coaching haben wir das systemisches Denken genannt, weißt du, diese zwei Seiten der Medaille. Und auch bei, zum Beispiel, ich mache das auch bei Mitarbeitern, ne? So, was sehe ich und was sehe ich nicht? Was mir eigentlich fehlt. Und das gibt einem quasi einen doppelten Blick plötzlich, weil man viel mehr sieht. Und das finde ich total wichtig, weil ganz oft In diesen Boardsitzungen ist es genau wie du sagst, dass dann Bereiche komplett fehlen, die eigentlich aber sozusagen makroökonomisch extrem wichtig sind, ja, und die man dann auch wieder einbringen kann. Und ich habe nochmal jetzt im Gegenstück dazu einen ganz anderen Punkt, der geht nämlich dann wieder ins ganz Kleine, wo du sozusagen ins ganz Große gehst. Mhm. Und zwar habe ich gemerkt, dass aus meiner Erfahrung viele in den Boards quasi zu weit weg sind, meiner Meinung nach, von den echten Produkten, das habe ich letztes Mal auch schon gesagt, und von dem echten Konsumentenerlebnis. Und meiner Meinung nach macht das einen Riesenunterschied, ob du in den Zahlen siehst, dass bestimmte Absatzmärkte schrumpfen oder bestimmte Kategorien schrumpfen oder der Handel schrumpft oder was auch immer, oder ob du das als Kunde spürst. Das heißt, was ich schon mache, ist, ich teste die Produkte, ich gehe in den Laden, ich gucke, wie sind die da gezeigt, was sehe ich nicht, Point of Sale angucken, Wettbewerber angucken. Ich gucke mir an, finde ich das schön, würde ich es selber kaufen, würde ich selber verschenken, fühle ich mich danach gut, riecht es gut und so weiter und so fort. Und das ist natürlich N gleich 1, das weiß ich auch, aber jeder Kunde ist N gleich 1 und entscheidet für sich N gleich 1, ob er das weiterkauft oder nicht. Und ich merke so sehr, dass bei mir, wenn ich dann Zahlen sehe, ist 7% geschrumpft. Okay, das ist erstmal eine Zahl, so denkst du, Mist, okay, was müssen wir machen? Wenn du aber dann da reingehst und siehst, die Regale sind nicht aufgefüllt, das Produkt ist ganz unten gelistet, die anderen Verpackungen sehen viel besser aus, der Preis ist zu hoch oder so. Und du stehst davor und denkst so, verdammte Axt, das kann das ja wohl nicht wahr
sein. Das ist total offensichtlich, ja.
Dann regt es dich krass auf und was Emotionen auslöst, da handelst du mehr nach, als wenn das eine Zahl unter 100.000 Zahlen ist, die du halt als Unternehmen irgendwie optimieren kannst. Und das ist auch so eine Perspektive, die versuche ich dann immer speziell nochmal einzubringen.
Finde ich super wichtig, weil du kannst, wie du sagst, dich auch sehr hinter irgendwelchen Türen verschanzen aus. Wir haben jetzt hier ein wichtiges Meeting und der Kunde oder die Kundin da draußen, die sind weit weg, aber die sollten halt schon irgendwie mitten im Raum mitsitzen, zumindest dann auf die Art und Weise. Genau, und letzter Punkt, ich glaube, das eint uns, aber da bin ich wirklich Ober-Fetischistin, ist so, was machen wir nach jedem Meeting oder Board-Meeting? Wer macht was bis wann? Ja. Konkrete Actions, konkrete Deliverables. Also du hast ja immer so Protokolle in Beiratssitzungen und dann eben auch immer wieder zu sagen, fürs Protokoll, ich möchte in der nächsten Sitzung eine Folie zum Thema Nachhaltigkeit sehen. So, weil dann steht das da drin, dann wird das beim nächsten Mal wieder rausgeholt, dann sagt jemand, oh, Verena wollte eine Folie zum Thema Nachhaltigkeit sehen von XY und dann wird es halt auch erst passieren. Also Protokolle nicht zu unterschätzen, dass die nicht einfach nur so eine Mitschrift von Gelaber sind, sondern auch Action Points enthalten dürfen und wirklich fast in der Sitzung, wenn nicht auf der Zugfahrt danach oder so, anfangen mit abzuarbeiten, was man eben besprochen hat und nicht zu sagen, okay, da gucke ich mal in 3 Wochen wieder ins Protokoll, sondern da bin ich wirklich die, die sofort das in irgendwelche Asana-Listen überträgt und am besten die E-Mail gleich raushaut, damit es
genau, das finde ich bei dir richtig krass. Also du machst ja auch die Intros, wenn du sagst, Mensch, da kann ich euch mit dem verbinden oder die Firma ist noch spannend, dann schickst du die sofort danach.
Sofort.
Und das finde ich so spannend, weil man immer denkt, ja, kann ich ja auch noch nachher machen, aber ganz oft vergehen dann 1, 2, 3, 4, 5 Wochen, weil das Leben einen wieder einholt und dann hast du halt so viel Wochen verloren, einfach bis die Task vollendet ist. Und da bist du echt so krass action-driven. Das habe ich wirklich versucht, jetzt von dir zu übernehmen. Aber ich bin dann öfter noch so, ah nee, da wollte ich noch das machen und das und dann hängt es da so. Aber ich habe es wirklich versucht, weil ich das so stark finde, weil man einfach, weil du da so eine Schnelligkeit dann reinbringst. Und das hat ja auch einen Teil.
Mit Verbindlichkeit, Verlässlichkeit zu tun.
Genau. Ja. Und so macht eine Boardarbeit oder auch eine Vorstandsarbeit oder was auch immer für Meetings ihr habt, dann auch richtig Spaß. Weil du dann wieder, was wir letzte Woche gesagt haben, dieses Momentum kreierst und so merkst, okay, jeder zieht mit und da passiert auch wirklich was. Und das soll es ja zum Schluss sein. Es soll einfach ein effektives Meeting sein.
Ja, das war sie schon wieder, unsere schöne, schöne Folge. Und wenn mich heute wirklich eins beeindruckt hat, dann wie man mit so einer Klarheit, Unaufgeregtheit und gleichzeitig Leidenschaft im 10., 11., was auch immer Jahr Julia jetzt ist, so für sein Unternehmen brennen kann. Und das ist für mich halt Unternehmertum. Es wird immer so viel über Gründen geschrieben in den Zeitungen nach dem Motto, Gründer sind so und Gründerinnen sind so. Und wenn du sie dann so live erlebst wie heute, dann denke ich so, deswegen braucht es mehr Menschen, die ins Risiko gehen, die ihre eigenen Ideen in die Tat umsetzen. Weil wie geil ist diese Geschichte bitte?
Total. Und dann, finde ich, hast du auch so absolut gemerkt, wie der Weg glücklich macht und nicht das Ziel. Ne? Genau. Sie sagte, dann hatten wir 100.000 Kunden, da habe ich mich eine Stunde drüber gefreut. Und genau das ist es. Einfach die ganze Zeit auf dem Weg zu sein und immer wieder zu denken, ich bin,
es ist die Reise wert.
It's just the beginning. Ich bin gerade erst dabei zu starten. So, you will watch me grow. Das finde ich einfach so eine schöne Haltung und das macht einfach so einen Spaß, dann da zugucken zu dürfen. Also richtig tolles Interview war das.
Absolut. Und jetzt hast du das letzte Wort.
Marie von Ebner-Eschenbach. Wer aufhört, besser werden zu wollen, hört auf, gut zu sein.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.